Ja, in den Dialogi d'Amore, diesem 1535 erschienenen, aber um das Jahr 1500, so genau weiß man das nicht, etwa ums Jahr 1500 oder zwischen 1500 und 1510 erschienenen Werk von Leone Ebreo, einem sephardischen Juden, geht es aber nicht bloß einfach um die persönliche Beziehung zwischen den beiden Dialogpartnern, zwischen Filone und Sophia, und um deren emotionale Probleme. Das heißt, die Liebe wird nicht nur abgehandelt auf einer menschlichen Ebene, sondern, und hier kommt eine wichtige theologische Voraussetzung hinein, die die Philosophie und das Denken von Leone Ebreo, aber wohl seiner ganzen Epoche strukturiert hat, nämlich die Liebe sozusagen zwischen den Menschen als Abbild dessen, wie es in der ganzen Schöpfungsgeschichte zugeht oder wie es in der ganzen Schöpfung zugeht. Denn ein wichtiger Lehrsatz sowohl der christlichen wie der jüdischen Doktrin ist ja ohne Frage, dass der Mensch als Abbild Gottes erschaffen wurde und dass sich daher im menschlichen Bereich die Dinge so verhalten oder in analoger Weise verhalten wie im Schöpfer selbst. Das ist nun eine Annahme, die, wie wir sehen werden, von Leone Ebreo mit einer unglaublich radikalen Konsequenz vorangetrieben wird. Er erklärt, wie viele andere Philosophen mit ihm auch, die Universalität der Liebe zu einem kosmischen Prinzip. Und damit erweitert er so den zwischen Gott und Israel geschlossenen Liebesbund auf die gesamte Schöpfung. Denn alle Wesen, ja sogar der Schöpfer selbst, lieben, so wie die niedrigen Wesen die Vollkommenheit der Höheren nachahmen wollen, begehren die Höheren die Vollkommenheit der niedrigen Geschöpfe. Auf diese Weise wird die Liebe zur einigenden Kraft der Schöpfung, deren Ziel es ist, sich als Ganze in ihren Schöpfer zurückzuverwandeln, und zwar in ihren geistigen und in ihren körperlichen Teilen, die gleichwertige Aspekte einer Realität bilden, wenngleich auch in einer dem Menschen nicht restlos durchschaubaren Weise. Auf diese Art wird die Leiblichkeit des Menschen von Leone Ebreo deutlich positiver beurteilt als von den christlichen Philosophen der Renaissance. Wir sehen ja auch, dass die Frau in diesem Dialog zwischen Philone und Sophia eben die Weisheit ist, eine Allegorie der Weisheit, sie heißt ja Sophia. Und dass sie durchaus nicht unklug ist und dass eigentlich Philone, wenn schon, dann ein weiser Narr oder ein verstiegener Narr ist. Aber zweifellos nicht jene Gender-Hierarchie oder jene Geschlechter-Hierarchie, die so typisch für diese Epoche und nachfolgende Epochen und Epochen davor ist, eins zu eins übernommen wird. Philone benutzt seine Aussagen über die Universalität der Liebe, um sein sexuelles Begehren zu begründen. Doch Sophia bleibt unbeeindruckt. Sie will bloß belehrt werden und bringt damit ihren eigenartig lethargischen Lehrer mehr als einmal zur Verzweiflung. Im Dialog zwischen einer paradoxen, unweisen Weisheit in Gestalt der bedürftigen Sophia und einem hochgebildeten, aber konfusen Weisen, der durch sein erfolgloses Liebeswerben einen Narren aus sich macht, versteckt sich wohl die zentrale Aussage der Dialogie. Philone wird Sophia als reales Wesen erkennen und lieben lernen müssen, anstatt seiner überzogenen Liebe zu einem überhöhten Bild nachzujagen. Und er wird seine eigentliche Aufgabe in der liebevollen Zuwendung zu einem Wesen in Fleisch und Blut finden. Sophia hingegen wird einsehen, dass alle Theorie die Praxis nicht ersetzen kann. Der Leser, die Leserin der Dialogie wird so zum Zuschauer in einem Theaterstück, in dem keiner der beiden Schauspieler über die ganze Wahrheit verfügt. Die Philosophie des Leone Ebreo erschließt sich erst in einem individuellen Rückgriff auf die Interpretation durch ein Publikum. Dies eine durchaus und zutiefst jüdische Vorstellung. Im Denken Leone Ebreos geht es also nicht darum, den Vorrang irgendeiner Theorie über die Praxis oder des Kontemplativen über das aktive Leben, ein so häufiges Thema in der Renaissance-Philosophie, festzuschreiben, sondern um eine Verbindung dieser Elemente, um eine Scientia cum amore, also eine Wissenschaft mit Liebe, die weder die geistigen noch die leiblichen Aspekte menschlichen und kosmischen Lebens vernachlässigt, sondern als Bestandteil einer höheren Realität versteht, auch wenn diese dem menschlichen Fassungsvermögen nicht restlos zugänglich ist. Gerade diese Dimension in Leone Ebreos Denken offenbart sich in der komplexen und paradoxen Figur der Sophia. Sie ist einerseits eine Frau als ein ungeachtetes und eindeutig unter dem Mann in der Hierarchie der Geschlechter in der frühen Neuzeit stehendes Wesen. Ganz klar, und das, was so interessant oder ganz faszinierend an den Dialoghi d'Amore ist, ist, dass diese Frau aber, wie wir schon mehrmals betont haben, eben sich dem Mann als durchaus überlegen erweist. Und das kann man jetzt sozusagen auch noch aus einer, sozusagen von innen heraus, aus Leone Ebreos Liebestheorie selbst erklären. Es ist nämlich so, dass die Liebe als affektive Bindung, die den gesamten Kosmos zusammenhält, wir haben ja gehört, dass auch der Schöpfer, dass auch der unaussprechliche Gott seine Schöpfung liebt, dass also in diesem Vorgang der Liebe eine Vertauschung der hierarchischen Positionen stattfindet. Das, was liebt oder das, was sich verliebt, neigt sich herab zu dem, was es liebt. Auch der Schöpfer neigt sich herab zu seiner zu dem, was er geschöpft hat, zu seiner Schöpfung und empfindet Emotionales für sie. Das Gleiche ist bei Philone der Fall, obwohl er unter Umständen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Hierarchie des Seins als männliches Wesen höher steht als die Frau, passiert gerade durch diesen Prozess der affektiven Bindung an Sophia eine Vertauschung der Rollen. Es ist sie diejenige, die die Kontrolle über die Situation hat. Es ist sie diejenige, die sich dem männlichen Liebenden als überlegen zeigt. Und das ist natürlich eine ganz spannende Sache, weil das darauf ganz deutlich hinweist, dass es bei Leone Ebreo das starre hierarchische System der Schöpfung, wie es charakteristisch war für die mittelalterliche Philosophie, wo also sozusagen ein Schöpfer ganz oben steht und dann irgendwann also die Menschen kommen und darunter die Tiere und dann die anderen Lebewesen, völlig verkehrt. Beziehungsweise, verkehrt ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, dynamisiert ist wahrscheinlich der präziseste Ausdruck. Der Faktor Zeit spielt in diesem philosophischen Konzept plötzlich eine ganz wichtige Rolle, denn zu dem Zeitpunkt, wo sich ein zwar prinzipiell hierarchisch höher stehendes Wesen in ein prinzipiell hierarchisch niedriger stehendes Wesen verliebt, findet ein Positionswechsel statt. Das heißt, in diese hierarchische Struktur tritt, und das ist ein großer Unterschied zu mittelalterlichen Auffassungen, plötzlich eine dynamische Weltsicht. Eine Weltsicht, die relativ ist auf die Position, die das jeweilige Lebewesen, das jeweilige Ding im Moment, in der Zeit und in Bezug zu anderen Personen hat. Diese Auffassung ermöglicht es nun auch zu sehen, warum die Sophia als Frau eine Figuration der göttlichen Weisheit ist. Ich habe vorhin schon bemerkt, dass wahrscheinlich eine der Zentralaussagen von Leone Ebreos Philosophie diejenige ist, dass es, wenn eine Scientia cum amore geben muss, nicht bloß geistige Betätigung, Abwendung von der Welt, irgendwelchen mentalen Bildern zu, so wie Philone sie betreibt, und nicht bloß, so wie Sophia sie fordert, eine reine Zuwendung zu den körperlichen Dingen der Welt, sondern dass beide Aspekte miteinander vereint werden müssen. Insofern ist Sophia die Weise, denn sie gibt Philone den Schlüssel an die Hand, diese komplexen Weltzusammenhänge zu entwickeln, zu verstehen oder überhaupt erst auszudrücken. Denn sie macht ihn ja eigentlich sprechen. Besonders auffällig in diesem Zusammenhang scheint mir, dass Leone Ebreo hier eben, und das im Gegensatz zu den christlichen Kollegen, den materiellen Aspekt der Schöpfung versinnbildlich durch Sophia, versinnbildlich durch die Frau, aber auch versinnbildlich durch die materielle Welt als ganz deutlich positiv bewertet. Und das im Gegensatz zu christlichen Ansätzen, die sehr viel stärker im Verein mit dem Platonismus die Tendenz haben, die materielle Welt, die körperliche Welt zugunsten eines Aufstiegs in die geistige Welt abzuwerten. Gottes erste Liebe, so wie es scheint, wenn wir jetzt das Liebesdrama zwischen Philone und Sophia auf die Ebene der Schöpfung, auf die sich ja projiziert wird, der Philosophie Leone Ebreus oder seiner Metaphysik überhaupt erst die Gültigkeit zu verleihen, die sie beansprucht, auf der göttlichen Ebene sieht das nun daher so aus, dass Leone Ebreus immer wieder betont, dass im Schöpfungsakt zunächst mal und zuallererst die körperliche und die materielle Welt geschaffen worden ist und erst auf ihr aufbauend die geistige Welt. Wir hören im Folgenden eine kurze Leseprobe.
In der Schöpfungsgeschichte kam also die Nacht vor dem Tag. Der Mensch wurde erst am sechsten Tag geschaffen, nachdem die Sonne und der Himmel die Elemente in ausreichender Weise disponiert und ihre Mischung temperiert hatten, so dass man aus ihnen ein Tier machen konnte, in dem sich Spirituelles, Körperliches und Göttliches mit Irdischem mischen konnten und das Ewige mit dem Vergänglichen in einer wunderbaren Mischung auftreten konnte.
Die materielle Welt, das wird doch ganz klar aus dem Zitat hier, wurde also vor der geistigen Welt geschaffen. Und das erlaubt uns jetzt nun in einem Rückgriff auf jüdische theologische Konzeptionen eine ganz interessante Erklärung. Denn diese materielle Welt, die da geschaffen wurde, die schuf Gott gemeinsam mit der Sophia, mit seiner Weisheit. Denn mit Weisheit schuf Gott die Welt, wie es heißt. Das heißt, die Sophia, die hier in den Dialogen als Frau auftritt, ist eigentlich Gottes erste Liebe, Gottes erste Schöpfung, aber gleichzeitig auch seine erste Geliebte. Die materielle Welt ist also das, woran sich ursprünglich Gottes Emotionalität entzündet hat. Und das führt jetzt sozusagen auf einer philosophisch-theologischen Ebene zu einer Erklärung dafür, wieso Leone Ebreus im Zusammenhang zwischen Philone und Sophia, die Sophia als durchaus überlegenes Wesen auftreten kann. Sie ist nämlich schöpfungsgeschichtlich älter als der Mensch. Wir haben ja gerade gehört, dass der Mensch sozusagen erst am sechsten Tag geschaffen wurde, nachdem sozusagen die ganze Schöpfung bereits in einer bestimmten Disposition vorhanden war. Das ist nun ganz beachtlich, wenn man das mit christlichen Schöpfungsauffassungen vergleicht, wo ja die Eva immer eine sozusagen ganz eindeutig negative Rolle innehat, und zwar als Verführerin oder als diejenige, die den Sündenfall bewirkt hat. Während hier bei Leone Ebreus ist es ganz klar, dass die Sophia eigentlich Gottes erste Liebe ist und diejenige ist, die den Schöpfungsakt sozusagen begonnen hat und die eigentlich Gottes Sachwalterin in der Schöpfung ist.
Anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, yo sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Y tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver. lejos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. No dejamos hace mucho tiempo, pero se llegó el momento de perder. Y tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver, volver, volver.
Ja, diese veränderte anthropologische Konzeption, die also den körperlichen Aspekt des Menschen wesentlich positiver bewertet als im christlich-platonischen Umfeld, ist nun eine zutiefst jüdische und die äußert sich auch, wie ich bereits angedeutet habe, in einer veränderten Perzeption oder Konzeption des Schöpfungsmythos in der Bibel. Es ist nämlich so, dass Leone Ebreo sagt und betont, dass durchaus in traditioneller jüdischer Weise, dass der ursprüngliche Adam im Paradies männlich und weiblich zugleich war. Das heißt, dass Gottes erste Schöpfung ein Androgyn war. Dass also Eva nicht von einer Rippe Adams erschaffen wurde, wie das in christlichen Kreisen gesehen wird, sozusagen als minderwertiges, zweitrangiges Schöpfungsprojekt, sondern dass Eva von einer Seite, wie das in der hebräischen Interpretation gelesen wird, erschaffen wird und sozusagen ein gleichwertiger, komplementärer Aspekt des Menschseins ist. Das heißt, das komplizierte Verhältnis zwischen Philone und Sophia und die Implikationen, die wir bereits angedeutet haben, für das Geschlechterverhältnis, lassen sich auch in den zentralen Schöpfungsmythos hineinlesen. Diese interessante Interpretation wird jetzt dann nun noch von Leone Ebreo in Zusammenhang gebracht mit einem ganz wichtigen platonischen Text, nämlich einer Rede in Platos Symposion, der Rede von Aristophanes, der davon spricht, dass also die Urmenschen, jetzt in der platonisch-griechisch-hellenistischen Tradition, auch zweigeschlechtlich gewesen wären, nämlich sozusagen Doppelwesen, die am Rücken zusammengewachsen wären, Männer, die am Rücken zusammengewachsen sind, Frauen, die am Rücken zusammengewachsen sind, jeweils Paare und Männer und Frauen. Diese Urmenschen wurden dann als Strafe dafür, dass sie einen Putschversuch im Olymp begangen hatten, geteilt und sind seither auf der Suche nach ihren ursprünglichen Hälften. Das heißt, die ursprünglich Männer waren, sozusagen doppelte Männer waren, sind heute, suchen ihre männlichen Partner, die Doppelfrauen waren, suchen ihre weiblichen Partner und die Männer und Frauen zusammengewachsen waren, in diesem Mythos suchen jeweils einen Mann oder eine Frau. Leone Ebreo sagt nun, dass Plato diese Idee bei, wie könnte es anders sein, eben Moses, abgeschrieben hat. Das heißt, dass es sich eigentlich um den Schöpfungsmythos in jüdischer Interpretation handelt, um den biblischen Schöpfungsmythos nämlich, und dass es eigentlich sich bloß um Paare handelt, die verschiedengeschlechtlich, also heterosexuell sind. Das heißt, dass sich diese Geschichte bezieht auf die Teilung von Adam und Eva. Leone Ebreo will damit nicht nur darauf hinaus, dass sozusagen die homoerotischen Aspekte, die in der platonischen Erzählung natürlich ganz offensichtlich präsentiert werden, unterdrückt werden. Also diese Aspekte, die ja auch für die jüdische Tradition unverdaulich sind, zur Seite schieben, sondern er will damit auch eine sowohl zum Platonismus als auch zum Christentum in Konkurrenz stehende Anthropologie festschreiben. Und da hören wir jetzt im Folgenden eine weitere Leseprobe aus den Dialogi d'Amore.
Die allegorische Bedeutung der hebräischen Erzählung zielt erstens darauf ab, dass der Mensch im Zustand der Glückseligkeit und im Paradies erschaffen wurde. Und er war männlich und weiblich, denn das Menschengeschlecht rettet sich nicht ausschließlich in einer dieser beiden, sondern nur in beiden, denn beide zusammen, Mann und Frau, machen erst das menschliche Individuum aus, mit seiner ganzen Art und Essenz, die den Menschen eignet.
Mit diesem Zitat soll nun jetzt natürlich nicht ausgedrückt werden oder angedeutet werden, dass es sich bei Leone Ebreo um eine Art von protofeministischer Philosophie handelt. Ganz im Gegenteil, wir dürfen nicht vergessen, dass es sich hier natürlich auch wieder um einen Text handelt, der von einem Mann in einer patriarchalen Gesellschaft geschrieben wird und die Frau Sophia, die in diesem Text auftritt, hat eine strukturelle und für seine Philosophie wichtige Funktion inne, deckt sich aber natürlich in keiner Weise mit den real existierenden Frauen in der Gesellschaft, sondern ist vielmehr durchaus auch dahingehend zu lesen, dass sich Leone Ebreo hier eben verstrickt findet, als jüdischer Philosoph, in eine Polemik mit einer christlichen Philosophie, einer Mehrheitskultur, von der er, wie wir ja auch wissen, von seiner Biografie als Emigrant, als jemand, der 1492 aus Spanien vertrieben wurde oder von der Iberischen Halbinsel vertrieben wurde, in einem äußerst negativen Kontakt gekommen ist, also mit einer durchaus feindlichen Lebenswelt, und dass es sich hier um eine typische Aussage oder eine typische Erzählstrategie, die von einer Minderheitenkultur adaptiert wird, handelt. Es geht darum, die Anthropologie der Mehrheitskultur, die also kurz sagt, eindeutig hierarchisches Verhältnis zwischen Männern und Frauen, diese Kultur umzukehren. Das ist eine Strategie der Subversion, die einer Minderheitenkultur das Überleben in einem feindlichen Environment, in einer feindlichen Umgebung erlaubt. Dass gleichzeitig hier bei Leone Ebreo natürlich trotzdem, und das ist, denke ich, anzuerkennen, und das ist sehr spannend zu sehen, wirklich versucht wird, dieser Frau eine Stimme zu geben, soll uns daher auf der anderen Seite nicht dazu verleiten, zu übersehen, dass es sich auch bei Sophia um eine, und das ist ja, glaube ich, gut herausgekommen, literarisch-theologische Fiktion handelt, um eine Frauenfigur, die eine bestimmte, ganz wichtige Rolle in der Metaphysik und in der Philosophie des Leone Ebreo spielt. Eine der wesentlichen Charakteristika von Leone Ebreos Philosophie, und man könnte darüber, ich glaube auch, dass das sehr reizvoll wäre, darüber zu spekulieren, man könnte also darüber spekulieren, zu fragen, ob Leone Ebreos philosophischer Ansatz nicht gerade dadurch, weil er aus dem Kontext einer verfolgten Minderheit entstanden ist, ist und bleibt aber jener starre hierarchische Strukturen zugunsten einer dynamisierten und dynamisierenden Weltsicht aufgebrochen zu haben. Wir haben ja festgestellt, dass es in Leone Ebreos Liebesphilosophie nicht mehr darum geht, dass jemand ein für alle Mal eine hierarchisch höhere Position als jemand anderer innehat, sondern es hängt immer von der Zeit, vom richtigen Zeitpunkt und von der emotionalen Disposition der jeweiligen Personen oder Wesenheiten, die in solche emotionale Affinitäten verstrickt sind, ab, wer sozusagen gerade die Oberhand hat und wer nicht. Und das führt, und das denkt Leone Ebreo sehr, sehr konsequent, aus einer emotionalen Beziehung zwischen konflikthaften emotionalen Beziehungen zwischen Männern und Frauen, das denkt er sehr konsequent weiter und sagt dann in einem Zitat, das ich sozusagen für eines der interessantesten in den Dialoghi d'amore halte, dass er eben unterstreicht, dass wir nicht einmal sagen können, ob das ewige Gut, das zeitliche Gut, also die ewigen Dinge, tatsächlich wertvoller sind als die zeitlichen Güter. Und da hören wir jetzt ein Zitat.
Und nachdem wir nicht in der Lage sind, Gottes Weisheit völlig zu erkennen, können wir auch das Ziel seiner Handlungen nicht kennen. Deshalb können wir auch nicht sagen, obwohl es uns so scheinen mag, dass das ewige, das zeitliche Gut an Wert übersteigt, wodurch vielleicht das zeitliche Gut für Gott wertvoller sein könnte, da man aus diesem in höherem Maße seine Allmacht und seinen freien Willen, jedes Ding aus dem Nichts zu erschaffen, erkennen kann.
Ja, aus dieser Textstelle wird ja ganz offensichtlich klar, dass Leone Ebreo hier eine prononciert antiplatonische Position bezieht, wenn er sagt, dass das zeitliche Gut, das ewige Gut an Wert durchaus übersteigen kann, dass es dem Menschen nicht gegeben ist, das zu beurteilen. Ja, und gegen Ende dieser Sendung ist uns natürlich sozusagen auch noch die Frage zu stellen, was ist geblieben? Die Dialoghi d'amore waren, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ein Bestseller im 16. Jahrhundert, 14 Auflagen in italienischer Sprache. Wer hat sie gelesen? Auf wen haben sie gewirkt? Zweifellos auf Pietro Aretino, den berühmten italienischen Schriftsteller, aber auch auf den Philosophen Giordano Bruno und dessen philosophische Theaterstücke und nicht zuletzt auf einen der bedeutendsten frühmodernen Denker, nämlich auf Spinoza. Im Lauf des 17. und des 18. Jahrhunderts geriet dann das Werk, mit wenigen Ausnahmen, Schiller hat es zum Beispiel für Wallenstein verwendet, für die Figur des Seni bestimmte astrologische Daten aus den Dialoghi d'amore verwendet. Also im 17. und 18. Jahrhundert geriet das Werk dann allmählich in Vergessenheit. Erst in den 20er und 30er Jahren unseres Jahrhunderts haben sich Gelehrte wie Karl Gebhardt, Heinz Pflaum, Isaiah Sonne und Santino Caramella wieder begonnen, für Leone Ebreo zu interessieren. Die rege Forschungstätigkeit wurde dann durch den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs unterbrochen und ist seither eigentlich erst in den letzten Jahren wieder in Gang gekommen. 1999 gab es einen Kongress in London zu Leone Ebreo, eine vollständige deutsche Übersetzung von Leone Ebreos Dialoghi d'amore wartet sozusagen noch immer auf eine Ausführung. Es gibt eine sehr wenig bekannte englische Übersetzung des Textes und ansonsten eigentlich nur den italienischen Text. Soweit ich weiß, wird gerade an einer zweisprachigen französisch-italienischen kritischen Ausgabe des Textes gearbeitet und ich hoffe sehr, dass ich in den nächsten Jahren eine regere Forschungstätigkeit zu diesem Thema entwickeln wird. Das war also heute eine Sendung über den jüdischen Renaissance-Philosophen Leone Ebreo, Judah Abravanel. Mein Name ist Sergius Cotera. Die Zitate wurden von David Sunjog gelesen und Günter Friesinger war wie immer im Studio und hat die Technik dankenswerterweise besorgt.
Yo soy
como el chile verde llorona picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Las flores del campo santo, no sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. De mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. La luna es una mujer llorona y por...